Ich möchte alle herzlich begrüßen zu dieser Bibelklasse. Wir kommen nun zum Schluss des Matthäus-Evangeliums mit Folge 90 und 91. Wir lesen aus Matthäus 28. Wir kommen eigentlich heute zu Vers 2 und folgende. Des Zusammenhangs wegen bitte ich, Max, kannst du uns lesen ab Vers 1 nochmals. Und dann lies mal einfach bis Vers 8.
28, 1 bis 8.
Gerne.
Nach dem Sabbat aber, als der erste Tag der Woche anbrach, kamen Maria Magdalena und die andere Maria, um das Grab zu besehen. Und siehe, es geschah ein großes Erdbeben, denn ein Engel des Herrn stieg vom Himmel herab, trat herzu, wälzte den Stein von dem Eingang hinweg und setzte sich darauf. Sein Aussehen war wie der Blitz und sein Gewand weiß wie der Schnee. Vor seinem furchtbaren Anblick aber erbebten die Wächter und wurden wie tot. Der Engel aber wandte sich zu den Frauen und sprach: Fürchtet ihr euch nicht? Ich weiß wohl, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht. Er ist nicht hier, denn er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt her, seht den Ort, wo der Herr gelegen hat. Und geht schnell hin und sagt seinen Jüngern, dass er aus den Toten auferstanden ist. Und siehe, er geht euch voran nach Galiläa. Dort werdet ihr ihn sehen. Siehe, ich habe es euch gesagt. Und sie gingen schnell zum Grab hinaus mit Furcht und großer Freude und liefen, um es seinen Jüngern zu verkünden.
Vielen Dank, Max. Wir haben letztes Mal gesehen, wie wichtig es ist, dass man Vers 1 richtig versteht. Sonst richtet man ein totales Chaos an. Es ist ja so, Gegner der Bibel, Feinde des Evangeliums, die erwähnen gerne als Argument gegen die Bibel die Auferstehungsberichte der Evangelien. Die seien völlig widersprüchlich und man bringe die nicht zeitlich chronologisch zusammen. Gut, das ist eine Behauptung. Und das war zum Beispiel auch der Gedanke von einem gewissen Carsten Bürgener. Ein liberaler, deutscher Theologe. Und er hatte sich vorgenommen, ein Buch zu schreiben über eben diese Widersprüche in den Evangelien bezüglich der Auferstehungsberichten und den verschiedenen Erscheinungen des Herrn als Auferstandener. Und er hat die erste Auflage dieses Buches bibelkritisch geschrieben. Und er hat sich weiter beschäftigt, bis er gemerkt hat, dass er ja große Fehler gemacht hat. Den Text gar nicht richtig verstanden hat. Und er hat wirklich einen Prozess erlebt, dass er erkannt hat, die liberale Theologie ist falsch. Und musste sie, glücklicherweise, denn sie ist auch nichts wert, über den Haufen werfen. Und diese Auflage, die ich hier habe, die heißt Carsten Bürgener: Die Auferstehung Jesu Christi von den Toten, eine Osterharmonie ist möglich. Und er zeigt, man bringt es zusammen. Also muss man sagen, diejenigen, die sagen, das bringt man nicht zusammen, das sind offensichtlich nicht die guten Leute. Ja, weil die haben das nicht geschafft, eben diese Feinheiten herauszuarbeiten. Also, gerade da jetzt eben in Kapitel 28, 1 ist es wichtig, wenn da steht, aber nach dem Sabbat, in der Dämmerung des ersten Tages der Woche. Ein Europäer fällt eben sehr schnell rein und denkt, ah, das ist Sonntagmorgen. Nein, ist es nicht. Nach dem Sabbat. Wann hört der Sabbat im Judentum auf?
Sonntag.
Ja, am Samstagabend. Und mit dem Untergang der Sonne und dem Erscheinen von drei sichtbaren Sternen ist klar definiert, jetzt ist ein neuer Tag. Und das nennt man im Judentum dann die Mozaei Shabbat, die Ausgänge des Sabbats. Auch sehr wichtig, wird auch gefeiert, geht man auch in die Synagoge. Aber das ist dann bereits Sonntag. Sonntags Gottesdienst in der Synagoge, Mozaei Shabbat. Das ist also nach dem Sabbat, wie hier, aber nach dem Sabbat in der Dämmerung. Und ganz wichtig, der griechische Ausdruck hier, Epiphosko, meint eben die Dämmerung am Abend. Also die Zeit von Sonnenuntergang vor Einbruch der totalen Nacht. Und wenn man das nicht beachtet, natürlich bringt man alles durcheinander. Aber das ist ja eigentlich noch etwas sehr, sehr Einfaches. Also im Prinzip, das weiß ja schon, das wissen doch schon ziemlich viele Leute, dass der Sabbat eben aufhört am Samstagabend und dass dann eben bereits der erste Tag der Woche beginnt. Im Judentum nennt man das Yom Rishon. Und hier haben wir das auch, diesen Ausdruck, das haben wir letztes Mal ausführlich betrachtet, darum will ich das nicht mehr so wiederholen im Detail. In der Dämmerung des ersten Tages der Woche. Und dieser griechische Ausdruck Mia ton Sabbaton haben wir letztes Mal gesehen. Auch in der Fachliteratur ist es völlig klar, dass Sabbaton hier bedeutet Woche. Das Wort Sabbaton wird in dem, zum Beispiel im Standardwörterbuch von Walter Bauer zum Neuen Testament definiert. Sabbaton bedeutet erstens Sabbat und zweitens Woche. Das ist der Ausdruck für Woche. Und im Plural kann das Wort dann bedeuten Sabbat-Tage, aber zweitens auch Sabbat, ein einzelner Sabbat kann im Plural bezeichnet werden. Und drittens Woche, eine einzelne Woche. Und zum Beispiel im Psalm 24, Vers 1, in der griechischen Übersetzung der Bibel, die Septuaginta aus dem 3. Jahrhundert vor Christus, von Juden in Ägypten hergestellt, da steht im Titel von Psalm 24, Tes Mias Sabbaton. Also ein Psalm des ersten, muss ergänzen, Tages der Woche. Und aus dem Talmud, Tamid 33b, wissen wir, Psalm 24 wurde zu Tempelzeiten immer am Sabbat aufgeführt. Es gibt 7 Wochenpsalmen, also 7 ausgewählte Psalmen aus dem Psalmbuch, die wurden verteilt, zugeteilt jedem Wochentag. Und der Psalm, der eben im Tempel gesungen wurde am ersten Tag der Woche, war Psalm 24. Das ist dieser Psalm, wo es dann in den Schlussversen heißt, ihr Tore der Urzeit, hebt eure Häupter, damit einziehe der König der Herrlichkeit. Wer ist dieser König der Herrlichkeit? Der Herr, also Yahweh, der Heerscharen, er ist der König der Herrlichkeit. Und wir wissen, an Palmsonntag, das war also eine Woche vor Matthäus 28 und dem Sabbat, der da erwähnt wird. Also eine Woche, das war dann auch am ersten Tag der Woche, da ist der Herr Jesus eben auf dem Esel nach Jerusalem eingezogen. Gefeiert als König Messias. Und genau in dem Psalm, an dem Tag haben sie Psalm 24 gesungen im Tempel. Öffnet eure Tore, damit einziehe der König der Herrlichkeit. Wer ist dieser König der Herrlichkeit? Jahwe, der Ewigseiende, der Heerscharen. Er ist der König der Herrlichkeit. Also, vom Sprachlichen her, das ist so eindeutig und klar. Und trotzdem auf dem Internet, in diesem Sumpfnetz, findet man so viele üble, falsche Kommentare von Leuten, die einfach die Sprache nicht kennen, aber so tun, als wüssten sie es. Und sie sagen, nein, das bedeutet, Jesus Christus ist am Sabbat auferstanden. Nein, ist er nicht, sondern am ersten Tag der Woche und das ist der Sonntag. Das ist der Tag, mit dem die Bibel beginnt. Die Bibel beginnt mit dem Sonntag. Im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Und die Erde und so weiter. Und dann heißt es, und es war Abend und es war Morgen, erster Tag. Yom Echad. Und das ist der Sonntag. Da geht es weiter. Und ich war am siebten Tag, das ist dann der Sabbat, da hat Gott geruht, er hat gestoppt, aufgehört zu schaffen. Und Schabbat heißt ja stoppen, aufhören, eben dann auch ruhen. Ja, und so ist der Herr also am ersten Tag der Woche auferstanden, wie wir noch sehen werden. Aber da in Matthäus 28 sind wir also gerade da in dieser Dämmerungszeit des ersten Wochentages und da geht Maria Magdalena zum Grab. Und dann haben wir letztes Mal auch schon gesehen, das ist also ein bisschen Repetition, aber damit soll sich das auch dann festigen, das muss man unterscheiden von einem Besuch, der erwähnt wird in Johannes 20, 1. Liest du, Max, Johannes 20, 1.
Am ersten Tag der Woche aber kommt Maria Magdalena früh, als es noch finster war, zum Grab und sieht, dass der Stein von dem Grab hinweggenommen war.
Geh noch ein bisschen weiter.
Da läuft sie und kommt zu Simon Petrus und zu dem anderen Jünger, den Jesus lieb hatte, und spricht zu ihnen. Sie haben den Herrn aus dem Grab genommen und wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben.
Jawohl. Also, hier haben wir auch den ersten Tag der Woche. Der Ausdruck ist auch korrekt übersetzt. Und da kommt Maria Magdalena zum Grab, als es noch dunkel war. Ja, das ist nun nicht das Gleiche wie Matthäus 28, 1. Das war also noch am Vorabend. Eben in Europa würde man immer noch sagen, am Samstag. Ja? Aber eben hier sind wir ganz früh am Sonntagmorgen, aber eben noch, als es immer noch dunkel war, da kommt sie zur Gruft. Das ist nicht dasselbe. Müssen wir also klar unterscheiden. Und jetzt gehen wir der Reihe nach. Jetzt kommt Vers 2 in Matthäus 28. Und siehe, da geschah ein großes Erdbeben. Ein Engel des Herrn kam aus dem Himmel herab und trat hinzu, wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. Sein Aussehen aber war wie der Blitz und sein Gewand weiß wie Schnee. Wann ist das geschehen? Wieder, jemand, der einfach oberflächlich die Evangelien liest, der könnte denken, ja, Maria Magdalena ging da, um das Grab zu besehen, und siehe, da geschieht das. Nein, das ist nicht so. Wir sehen ja diese Maria Magdalena, die ist offensichtlich wieder nach Hause gegangen, sehr unruhig, und dann eben, wie hat die geschlafen? Ganz früh, als es noch dunkel war, kommt sie schon wieder, geht da durchs Gennator von Jerusalem hinaus zum Steinbruch Golgatha, um das Grab zu besehen. Da sind wir bei Johannes 20. Und nun, wie kann man das erklären, dass hier plötzlich steht, eben am Vorabend ist da beim Grab, aber da steht, und siehe, da geschah ein großes Erdbeben. Vielleicht schon mal eine Hilfe. In der Elberfelder steht, und siehe, da geschah ein großes Erdbeben. Aber wer gut hinschaut, merkt, da ist so klein gedruckt. Sieht man, dass wir eine Elberfelder hat. Das heißt, die Übersetzer machen deutlich, das steht nicht im Grundtext. Das haben wir so eingesetzt. Und es wäre eigentlich vielleicht noch verständlicher, wenn wir einfach dort einsetzen. Ich habe das bei mir jetzt dort gestrichen. Also das mache ich ungern bei der Elberfelder, weil die Übersetzung ist so genau, so gut. Und da gibt es aber doch manchmal Punkte, wo man sie noch ein bisschen verbessern kann. Und siehe, es geschah ein großes Erdbeben. Nicht da, weil da könnte dazu führen, dass man denkt, Maria kommt, um das Grab zu besehen, da. Und das steht nicht. Es steht einfach, und siehe, geschah ein großes Erdbeben. Aber da ist eine zeitliche Lücke drin. Ja, weil zuerst ist ja noch eine ganze Zeitspanne, bis es wirklich zur Auferstehung des Herrn kommt. Und ich möchte jetzt das an anderen Beispielen zeigen. Matthäus 8, 24. Also eine ganz andere Geschichte. Aber wir müssen uns dem Schreibstil von Matthäus anpassen. Das ist ganz wichtig. Man muss nicht den Bibelschreibern vorschreiben, wie sie schreiben sollten. Sondern wir müssen lernen, wie sie schreiben. Das ist übrigens etwas, was man in der Sprachwissenschaft so nach langer Zeit errungen hat. Nämlich, dass Grammatik nicht preskriptiv sein darf, sondern deskriptiv. Ich will erklären, was das bedeutet. Zuerst einfach ein schwieriges Wort und dann die Erklärung. Damit alles ganz einfach. Eine Grammatik, so hat man das wahrscheinlich in der Schule wahrgenommen, die preskriptiv ist, das ist eine Grammatik, die genau vorschreibt, wie man Deutsch schreibt. Aber wer gibt eigentlich die Gesetze? Das sind oft ganz mutwillige Eingriffe in die Sprache. Ja, wenn zum Beispiel plötzlich behauptet wird, man müsse bei Lehrer dann noch ein Sternchen machen und dann innen und dann das I groß, das ist preskriptive Grammatik. Die schreibt vor, wie wenn die Autorität hätten zu sagen, wie die Sprache sein muss. Nein, man hat in der Sprachwissenschaft gelernt, die Grammatik muss beschreiben, wie die Sprache ist. Und es ist ganz wichtig, wenn man zum Beispiel in einen Indianerstamm geht, als Bibelübersetzer, gut zuhört, mit Notizbuch, Ausdrücke, beginnt aufzuschreiben, bis man nach ein paar Jahren die ganze Struktur der Indianersprache erfasst hat. Und da geht es darum, zu beschreiben, wie Indianer diese Sprache sprechen. Nicht, wie sie die sprechen sollten. Das ist der Punkt. Und wenn man alte Texte liest, muss man eben lesen, wie die schreiben und welchen Stil sie haben und nicht denken, ja, aber wir haben für Aufsätze in der Schule gelernt, man darf nicht immer und schreiben am Anfang des Satzes. Ja gut, dann kommt man dazu, dass man sagt, das Markus-Evangelium, über 1100 Mal in den 16 Kapiteln heißt es und eben oft am Satzanfang. Das geht doch nicht. Natürlich geht das. Das ist altgriechisch und zwar stark hebräisch gefärbt. Und aus bestimmten Gründen ist das für das Hebräische sehr typisch, dass in Erzählungen, dass es mit und beginnt. Aber das ist mit der Struktur der Sprache verbunden. Und so muss man das einfach akzeptieren. So schreibt dieser Evangelist. Und so müssen wir auch lernen, wie schreibt Matthäus. Ja, das war ein kleiner Exkurs. Matthäus 8, 24.
Und siehe, es erhob sich ein großer Sturm auf dem See, so dass das Schiff von den Wellen bedeckt wurde, er aber schlief. Und seine Jünger...
Danke. Und jetzt zuvor noch Vers 23, bitte.
Und er trat in das Schiff und seine Jünger folgten ihm nach.
Ja, und dann eben nochmals.
Nochmal 24.
Ja, gerne.
Und siehe, es erhob sich ein großer Sturm auf dem See, so dass das Schiff von den Wellen bedeckt wurde, er aber schlief.
Ja, jetzt sehen wir, Vers 23 beschreibt den Moment, wo der Herr Jesus in ein Schiff einsteigt. Und dann kommen seine Jünger, die sind auch ins Schiff eingestiegen. Und dann ist sofort ein Sturm gekommen. Aber es steht, und siehe, ein großes Unwetter erhob sich. Nein. Die sind natürlich hinausgefahren und das hat eine Zeit gedauert. Aber der nächste Satz sagt, und siehe, ein großes Unwetter erhob sich. Und das ist genau da. So, in Kapitel 28, 1, da kam Maria Magdalene und die andere Maria, um das Grab zu besehen. Und siehe, das war nicht sogleich, sondern da ist ein zeitlicher Abschnitt dazwischen. Und wir haben ja gesehen, früh am Morgen, als es noch dunkel war, kommt ja Maria Magdalena nochmals zum Grab und dann sieht sie, der Stein ist weg. Also sie hat das nicht erlebt von Vers 2. Da ist ein zeitlicher Abstand drin. Und dann noch ein Beispiel, Kapitel 19, Vers 16, auch in Matthäus. Und da geht es um die kleinen Kinder. Des Zusammenhangs wegen bitte Vers 15 und 14 und 15.
Aber Jesus sprach, lasst die Kinder und wehrt ihnen nicht, zu mir zu kommen, denn solcher ist das Reich der Himmel. Und nachdem er ihnen die Hände aufgelegt hatte, zog er von dort weg. Und siehe, einer trat herzu und fragte ihn, guter Meister, was soll ich Gutes tun, um das ewige Leben zu erlangen?
Ja, danke. Also, hier sehen wir diese Geschichte, wie der Herr Jesus diese kleinen Kinder gesegnet hat. Übrigens das Wort Kinder in Vers 13, dann wurden Kinder zu ihm gebracht. Das ist eigentlich das typische Wort für Kindlein, also wirklich kleine Kinder. Und der Herr hat ihnen die Hände aufgelegt und ging von dort weg. Und dann geht es weiter in Vers 16. Und siehe, eine trat herzu. Jetzt nehmen wir vielleicht noch Markus 10, Vers 17 dazu.
Und als er auf den Weg hinausging, lief einer herzu.
Vers 16 dazu bitte und dann Vers 17. Danke.
Und er nahm sie auf die Arme, legte ihnen die Hände auf und segnete sie. Und als er auf den Weg hinausging, lief einer herzu, fiel vor ihm auf die Knie und fragte ihn, guter Meister, was soll ich tun, um das ewige Leben zu erben?
Ja, also auch da sieht man in Kombination, er hat die Kinder dort gesegnet, geht weg, aber nicht im Moment, wo jetzt gerade wegläuft, siehe, kommt einer, sondern da ist noch eine gewisse Zeit, wo er auf dem Weg weitergeht und dann kommt einer. Also dieses und siehe ist nicht unmittelbar, sondern auch da ist ein zeitlicher Unterschied drin. Und so muss man das verstehen in Matthäus 28, die Maria Magdalene und die andere Maria gehen zum Grab, am Vorabend und dann nach Hause. Und dann, nach einer unbestimmten Zeit, geschieht das Ereignis von 28,2. Und das ist die Auferstehung. Ja, gerne.
Also bei mir in der Übersetzung, Elberfeld, ist auch extra da ein kleiner Abschnitt. Das heißt, es ist eingerückte Vers 2. Das hat ja auch die Bedeutung, dass der wohl da war.
Ja, also das haben die Übersetzer gut gemacht, dass sie eben Vers 2 nicht einfach direkt angehängt haben, sondern durch die Art und Weise, wie es gesetzt wurde, ein neuer Abschnitt, wird das angedeutet. Aber das zeigt eben das geistliche Verständnis der Übersetzer. Und es braucht eben für Bibelübersetzung nicht nur eine gründliche Kenntnis der Grundsprachen, sondern auch ein geistliches Verständnis der Zusammenhänge des Wortes Gottes. Und das sieht man eben bei den Elberfeldern Übersetzungen im Gegensatz zu manchen anderen Übersetzungen sehr ausgeprägt. Ja, also das ist der Moment der Auferstehung. Obwohl von dem Herrn da nichts gesagt wird, es wird gesagt von, ja, lies es nochmals, Vers 2.
Von Vers 3, von 28.
28, 2 und 3, ja genau.
Und siehe, es geschah ein großes Erdbeben. Denn ein Engel des Herrn stieg vom Himmel herab, trat herzu, wälzte den Stein von dem Eingang hinweg und setzte sich darauf. Sein Aussehen war wie der Blitz und sein Gewand weiß wie der Schnee.
Ja, Und vielleicht noch Vers 4 dazu.
Vor seinem furchtbaren Anblick aber erbebten die Wächter und wurden wie tot.
Danke. Also, was geschieht da? Erstens, wir tragen einfach zusammen, was im Text steht.
Ein großes Erdbeben.
Zweitens, ein Engel erscheint aus dem Himmel. Drittens, wälzt den Stein weg. Und dann noch etwas sehr Spezielles. Ja, setzt sich auf den Stein. Aber dann noch Vers 4. Was sage ich, Vers 3.
Dein Ansehen war wie ein Blitz.
Ja, also eine Blitzerscheinung. Und warum ein Erdbeben? Wann war das letzte Erdbeben, das wir in der Bibel da gelesen haben? Ja. Und schlagen wir auf, in welchem Moment genau? Bei der Kreuzigung. In welchem Moment war das mit dem Erdbeben? Um die 9. Stunde. Und was geschah zur 9. Stunde? Genau. Im Moment des Todes gibt es eine Erschütterung der Erde. Und zwar, um alle, die noch schlafen, wirklich aufzurütteln. Das ist der Moment der Erlösung gewesen. Da war das Werk des Herrn Jesus vollendet mit seinem Tod. Darum dieses gewaltige Erdbeben. Wir können das gerade nochmals nachlesen. Matthäus 27, Verse 50 und 51. Bitte, Max.
Jesus aber schrie nochmals mit lauter Stimme und gab den Geist auf. Und siehe, der Vorhang im Tempel riss von oben bis unten in zwei und die Erde erbebte und die Felsen spalteten sich.
Ja, also die Erde erbebte in dem Moment, wo der Jesus gestorben ist. Und da war sein Werk vollendet. Und jetzt in dem Moment, wo der Jesus auferstanden ist, wieder eine Erschütterung, um klar zu machen, und das ist der Erweis, dass das Werk des Herrn Jesus von Gott, dem Vater, bestätigt und anerkannt worden ist. Seine Auferstehung zeigt, dass sein Werk, sein Tod genügt hat. Und dass alles wirklich bezahlt ist. Und darum ist es sehr wichtig, dass dieses Erdbeben hier beschrieben wird. Und zweitens, der Stein wird weggewälzt. Das ist doch interessant. Was steht im Psalm 24? Und da wurde wieder im Tempel gesungen. Ihr Tore, öffnet euch, damit eben einziehe, durchziehe der König der Herrlichkeit. Und jetzt wirklich eine Woche nach Palmsonntag, wo die Tore Jerusalems geöffnet wurden und der König einzog, geht das Tor des Grabes auf und der Sieger, der König der Herrlichkeit, zieht aus dem Grab. Und das wurde an diesem Tag wurde Psalm 24 wieder gesungen. Der Psalm für den ersten Tag der Woche. Und dann auch diese Blitzerscheinung des Engels. Auch das sollte zeigen, Blitz ist ein ganz helles Licht, das eben zeigt, die Finsternis des Todes ist überwunden. Und der Jesus hat Leben und Unverweslichkeit ans Licht gebracht. Schlagen wir auf, 2. Timotheus 1. Vers 10.
2. Timotheus 1, 10.
Ja.
Die jetzt aber offenbar geworden ist durch die Erscheinung unseres Retters, Jesus Christus, der dem Tod die Macht genommen hat und Leben und Unvergänglichkeit ans Licht gebracht hat durch das Evangelium.
Ja. Also, an diesem ersten Tag der Woche wurde Leben und Unverweslichkeit ans Licht gebracht. Und was hat Gott gesagt an dem ersten Tag, am ersten Tag der Woche? Es werde Licht. Und es wurde Licht. 1. Mose 1, Vers 2 spricht von der Finsternis. Und dann, und Gott sprach, Yehi Or. Es werde Licht. Yehi Or. Und Mose schreibt, Vahi Or. Und es wurde Licht. Und so am ersten Tag der Woche hat der Jesus eben Leben und Unverwesentlichkeit ans Licht gebracht und darum auch diese Blitzerscheinung des Engels. Und sein Gewand weiß wie Schnee, das spricht von völliger Gerechtigkeit und das zeigt eben der Jesus. Engel sind ja ein Zeugnis für Gott. Und das Aussehen der Engel soll immer etwas aussagen über Gott. Wenn ein Cherub zum Beispiel ein Löwenangesicht hat in Hesekiel 1, dann ist er ein Hinweis auf den König, wie Matthäus Evangelium. Wenn ein anderer Engel ein Gesicht hat wie ein Ochse, ein dienendes Tier, dann ist er ein Hinweis auf den Messias, den Knecht Gottes nach dem Markus Evangelium. Oder ein anderer Cherub hat das Gesicht wie ein Mensch. Und das ist ein Hinweis auf den Erlöser, der wirklich Mensch wurde, wie das Lukas-Evangelium das beschreibt. Und ein anderer Engel, der ein Gesicht hat wie ein Adler, auch alles in Hesekiel 1, dann soll das eben darauf hinweisen, wie der Adler von den Höhen runterkommt und wieder in die Höhen geht. Der Sohn Gottes, der Gott von Ewigkeit her ist, er ist in diese Welt gekommen und wieder in die Herrlichkeit zurückgekehrt, so wie das Johannes-Evangelium darstellt. Und wenn dieser Engel hier eben ein Gewand trägt, weiß wie Schnee, dann soll das darin hinweisen, dieser Auferstandene ist vollkommen gewesen und trotzdem in den Tod gegangen, weil er fremde Schuld auf sich genommen hat. Aber in sich blieb er immer der Gerechte, der Vollkommene, der Heilige. Auch wenn er sich mit unserer Sünde eins gemacht hat. Und seine Auferstehung bestätigt, dass er die Sünde abgeschafft hat durch sein Opfer und dass jetzt alles gut ist. Also, das ist dieser dramatische Moment der Auferstehung. Und dann Vers 5, liest du?
Der Engel aber wandte sich zu den Frauen und sprach, fürchtet ihr euch nicht, ich weiß wohl, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht.
Ja, jetzt hat die Elberfelder Übersetzung das jetzt wieder sehr hilfreich gemacht. Die haben noch einen Gedankenstrich eingefügt, um das eben nochmals abzusetzen von dem Auferstehungsereignis. Der Engel, der da sich auf den gerollten Stein setzte, der hat nicht sogleich die Frauen angesprochen. Da müssen wir Markus 16, Vers 2 beiziehen. Und die Ergänzung der Zeugen hilft eben, besser zu verstehen.
Markus 16, Vers 2.
Ja.
Und sehr früh am ersten Tag der Woche, als die Sonne aufging, kamen sie zu dem Grab. Und sie sagten zueinander, wer wälzt uns den Stein von dem Eingang des Grabes? Und als sie aufblickten, sahen sie, dass der Stein weggewälzt war. Er war nämlich sehr groß. Und sie gingen in das Grab hinein und sahen einen jungen Mann zur Rechten sitzen, bekleidet mit einem langen weißen Gewand, und sie erschraken. Er aber spricht zu ihnen, erschreckt nicht, ihr sucht Jesus, den Nazarener, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden, er ist nicht hier. Seht den Ort, wo sie ihn hingelegt hatten. Aber geht ja, hin.
Danke, das reicht schon mal. Also, hier sehen wir, dass dieser Besuch nochmals zu unterscheiden ist von dem Besuch der Maria Magdalena in Johannes 20,1. Dort haben wir ja gesehen, als es noch dunkel war, geht sie zur Gruft. Aber hier kommt kommen Frauen sehr früh am ersten Tag der Woche zu der Gruft. Aber da ist die Sonne schon aufgegangen. Merken wir, das ist nicht das gleiche Ereignis wie Johannes 20,1. Das ist zeitlich später. Und die fragen sich noch, ja, wer wird das uns ermöglichen, dass man den schweren Stein vor dem Grab wälzt? Und dann kommen sie aber mit diesem Engel in Verbindung. Und das wird jetzt eben hier in Matthäus 28,5 beschrieben. Der Engel aber hob an und sprach zu den Frauen. Das sind diese Frauen, die in Markus 16,2 nach Sonnenaufgang zum Grab gingen. Und ihnen sagt er, liest du nochmals, was er ihnen sagt?
Fürchtet ihr euch nicht?
Ja, danke, nur das. Und jetzt sieht man, in der Elbefelder ist ihr kursiv gedruckt. Warum? Ja, also im Griechischen ist hier diese Anrede ihr betont. Ja, die Sprache ist anders. Und so kann man also mit dem zusätzlichen Pronomen kann man das betonen. Also fürchtet ihr euch nicht im Gegensatz zu den Soldaten, genau. Denn in Vers 4 haben wir gelesen, wie schrecklich das für diese Heiden war, diese Erscheinung zu erleben. Lies nochmals Vers 4 von Matthäus 28.
Vor seinem furchtbaren Anblick aber erbebten die Wächter und wurden wie tot.
Ja, also kann man sich vorstellen, was das für ein Schreck war für die. Also wenn man wirklich wird vor Angst wie tot, und das waren hartgesottene römische Soldaten, ja, die stolz waren, Schmerzen möglichst gefühlslos zu ertragen. Aber es war so schrecklich, diese Erfahrung der Auferstehung, also der Umstände der Auferstehung, dass sie wie tot wurden. Und dann, aber als die Frauen zum Grab kommen, sagt der Engel tröstend, fürchtet ihr euch nicht. Also ihr sollt nicht wie die ohne Hoffnung sind, ohne Gott sind, eben in Schrecken fallen, wie tot, sondern ihr müsst gerade keine Angst haben. Und er erklärt, ich weiß, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht. Jesus, der Gekreuzigte, das heißt, der gelitten und gestorben ist. Aber jetzt macht er klar, er ist nicht hier, denn er ist auferstanden. Und so durften Frauen diese zu den ersten Zeugen gehören, dass der Herr Jesus auferstanden ist. Und das ist sehr erstaunlich. Die Evangelien betonen das, nicht nur Matthäus, sondern auch in den anderen Evangelien sehen wir das, dass Gott Frauen gewählt hat, erste Zeugen der Auferstehung des vollkommenen, vollendeten Werkes des Herrn Jesus zu sein. Warum hat Gott das so gemacht?
Eigentlich galt das Zeugnis einer Frau in der Zeit nicht einer Frau. Also hatte eine schwache Autorität. Hängt das damit zusammen?
Ja, es ist so. Gerade im Römischen Reich war es so, dass eine Frau eigentlich ziemlich keine Rechte hatte. Das wissen viele nicht. Dass zum Beispiel, wenn ein Mann, ein römischer Ehemann, Leute einlud, Kollegen einlud, dann aß die Frau, die Ehefrau, separat. Die war nicht mit dabei. Römisches Reich, Hochzivilisation. Sendungsauftrag, den Barbaren wirkliche Zivilisation beizubringen. Darum ein Land nach dem anderen erobern und das Römische Reich auszubreiten. So war das. Und ich habe das so romantisch gelernt auf dem Gymnasium. So als 12, 13-Jährige kam ich aufs Gymnasium, um 6,5 Jahre Latein zu lernen. Meine Mutter hat mir gesagt, du musst aufs Gymnasium gehen, weil ich immer so Fragen im Zusammenhang hatte mit Archäologie und so. Du musst Latein lernen. Gut, habe ich das auch gehorsam gemacht. Ich meine, aus Überzeugung. Und Meine Mutter wollte nämlich, dass alle ihre Kinder, die sie alleine erzogen hat, dass die das lernen und als Beruf ergreifen könnten, was sie wirklich von Herzen wünschten. Weil sie hatte die Erfahrung gemacht, als sie Lehrerin werden wollte, dass ihr Vater gesagt hat, es geht nicht. Es geht finanziell nicht. Er hätte das sehr gerne gemacht, denn er hat das selber erlebt, als er ein Junge war, hat der Lehrer seine Begabung gesehen und hat dem Vater beigebracht, er sollte unbedingt gefördert werden, der muss Lehrer werden. Nein, gibt's nicht. Er durfte nicht Lehrer werden. Und dann hat er natürlich den Wunsch gehabt, seine Tochter dürfte das. Die konnte das auch nicht. Aber eben, meine Mutter hat den Wunsch gehabt, wir sollten das lernen, was wir wollen. Dann ging ich aufs Gymnasium, 6 Jahre Latein und der langen Rede kurzer Sinn. Ich habe gelernt, was das Römische Reich für eine wunderbare Zivilisation ist. Und wie wir heute noch davon zehren können, von diesen Erkenntnissen des alten Heidentums. Ja, aber man hat uns das nicht so erzählt, dass die Frau im Römischen Reich nichts galt. Und auch was Erbrecht anbetrifft, wirklich eine Katastrophe. Und die Frau hatte keinen Wert. Und das ist so etwas anderes, was wir im Neuen Testament finden. Und auch im Alten Testament. Wenn wir denken, wie die Frau dargestellt wird, schon im Schöpfungsbericht. Erst als die Frau erschaffen wurde, nachdem Gott schon 6 Mal gesagt hatte, und Gott sah, es war gut, dann heißt es, nachdem die Frau erschaffen war, es war sehr gut. Und wenn man denkt an Sprüche 31, die letzten 22 Verse sind so kunstvoll geschrieben. Sprüche 31, Vers 10, da beginnt das Gedicht über die tugendhafte Frau nach Gottes Gedanken. Es beginnt mit dem ersten Buchstaben, Aleph. Nächster Vers, mit Bet, dem zweiten Buchstaben. Dann dritter Vers, Gimel, und so weiter bis Taf. Und da wird die Frau nach Gottes Gedanken beschrieben und hochgelobt. Wie kommt es dazu? Nun, es geht im Buch der Sprüche um Weisheit. Und Weisheit auf Hebräisch heißt Chochma. Und das ist weiblich. Wie auf Deutsch, die Weisheit. Das grammatische Geschlecht. Aber da wird das grammatische Geschlecht genommen, um eben das zu personifizieren. Die Frau nach Gottes Gedanken ist Frau Weisheit. Das zieht sich durch das ganze Buch der Sprüche hindurch. Das Thema von Frau Weisheit. Und wird so gekrönt. Wie kann jemand sagen, die Frau sei verachtet in der Bibel? Wirklich Leute, die Bibel nicht kennen. Und eben das Alte wie das Neue Testament nicht kennen. Und Gott hat die Frauen geadelt, dass sie die ersten Zeugen der Auferstehung sein durften. Und wir werden noch sehen, dann auch den Auftrag bekamen, Männer, die ganz niedergeschlagen waren, zu ermutigen. Der Herr lebt. Wir haben ihn angetroffen. Also, das ist doch wirklich sehr eindrücklich und eben, was vorhin auch angetönt wurde, im Römischen Reich war das Zeugnis einer Frau nichts wert. Und nun, wenn man das Evangelium nun hinausbringen sollte in alle Welt, und da geht man hin, übrigens, die ersten, die das gesehen haben, das waren Frauen. Oh, wirklich, das glauben wir sowieso nicht, dass das stimmt. Ja, also, wenn jemand die Evangelien erfunden hätte am Schreibtisch als Betrüger, dann hätte er sicher nicht den Fehler gemacht, so etwas zu erfinden. Aber es ist eben so geschehen und Gott wollte damit auch klar machen, dass die heidnischen Vorstellungen, die gottlosen Vorstellungen über das, was die Frau ist, vollkommen falsch ist. Und so hat Gott sie geehrt. Und sie wurden als Erste ermutigt, fürchtet ihr euch nicht. Denn ich weiß, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht. Er ist nicht hier, denn er ist auferstanden. Und
Roger, ja? Ist das nicht auch ein wunderschönes Zeugnis für die Glaubwürdigkeit einer leiblichen Auferstehung des Herrn? Es gibt ja solche, die sagen, Jesus Christus sei nicht leibhaftig auferstanden. Aber wenn wir hier den Text lesen, da ist der Engel so konkret. Er ist nicht hier. Denn er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Also er bezieht sich immer zurück auf die Person, die vorher noch gelebt hat.
Ganz genau. Es geht um die körperliche Auferstehung. Also der Körper, der im Grab lag, der ist aufgestanden. Eine Auferstehung heißt ja, dass der Körper wieder aufsteht. In der Bibel wird nie gesprochen von einer Auferstehung der Seele oder Auferstehung des Geistes. Sondern Auferstehung bezieht sich auf den Körper, der liegt, wenn man tot ist. Und wenn er lebendig wird, dann steht er auf. Und das ist Auferstehen. Genau. Und der Engel sagt ja genau in Vers 6, das ist so, wie du sagst, Carlo, kommt her, ja, kommt her, seht die Städte, die Stätte, wo der Herr gelegen hat. Also genau da. Und übrigens, er sagt nicht, wo der Körper gelegen hat. Das wäre ja auch richtig. Aber er sagt, wo der Herr gelegen hat. Das heißt, der Körper war der Herr. Nicht wahr? Wir sind nicht ein Geist, eine Seele und dann haben wir noch einen Körper dazu. Sondern wir sind Geist, Seele und Körper. Das ist wichtig. Dann bekommen wir auch ein ganz anderes Verhältnis zum Körper. Das ist nicht so etwas Fremdes. Oder wie die alten Griechen dachten, wenn man stirbt, dann wird man von diesem Gefängnis los und dann kann die Seele und der Geist in die höchsten Höhen fliegen. Nein, der Körper ist Teil unserer Identität. Und in Johannes 19, um das noch zu unterstreichen, wird das vielleicht noch krasser ausgedrückt. Johannes 19, Verse 41 und 42, bitte, Max.
Es war aber ein Garten an dem Ort, wo Jesus gekreuzigt worden war, und in dem Garten ein neues Grab, in das noch niemand gelegt worden war. Dorthin nun legten sie Jesus wegen des Rüsttages der Juden, weil das Grab nahe war.
Also, was heißt es in Vers 42? Legten sie Jesus, nicht seinen Leib, sondern legten sie Jesus. Das heißt also, der Körper war auch Jesus. Der Herr hat am Kreuz gesagt, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Sein Geist ist ins Paradies gegangen. Und zwar zusammen mit dem Mitgekreuzigten, der eben sich noch bekehrt hat. Und der Herr sagte ihm, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Aber der Körper wurde ins Grab gelegt und dann bei der Auferstehung wurde eben der Geist, der menschliche Geist und die menschliche Seele des Herrn Jesus mit seinem menschlichen Körper wieder vereinigt. Und dieser Körper wird genannt der Herr. Also der Mehrheitstext, kann man da bestätigen, hat wirklich in Matthäus 28, 6 kommt her, seht die Städte, wo der Herr gelegen hat. Falls man das nicht hat in der Übersetzung, dann fehlt was. Das ist durch den Mehrheitstext, durch die Masse der Handschriften belegt, wo der Herr gelegen hat. Und Johannes 19 am Schluss, Jesus. Ja, also es geht um die körperliche Auferstehung. Carlo, richtig. Und jetzt gehen wir noch ganz kurz weiter. Und geht eilends hin und sagt seinen Jüngern, dass er von den Toten auferstanden ist. Also diese Frauen bekommen einen Auftrag, all diese Männer, die Zeugen des Herrn Jesus waren, durch diese 3 Jahre des öffentlichen Dienstes hindurch, aber zu dem Zeitpunkt waren die alle vollkommen am Boden zerstört. Und sie sollten hingehen und sie ermutigen. Der Herr lebt. Aber eben, das hätten Menschen nicht so erfunden, aber Gott hat das so gemacht, weil er so wollte. Ja, jetzt ist 4 Uhr, machen wir 20 Minuten Pause und dann gehen wir weiter. Erich, ja?
1. Korinther 15, sind ja auch diverse Auferstehungszeugen genannt.
Ja.
Dort nur Männer, aber Mädel dort
genannt. Also in 1. Korinther 15 schreibt Paulus an hauptsächlich Griechen, an die Korinther, und er erklärt ihnen, wie eindeutig belegbar es ist, dass Jesus Christus körperlich auferstanden ist. Und da erwähnt er eben den Korinthern gegenüber, die auch leicht Paulus, manche waren richtig frech, widersprochen hätten. Da nennt er Männer im Wissen, dass sie dann, dass das ihnen als Zeugnis eben wichtig ist. Aha, Es gibt all diese Männer als Zeugen. Dann erwähnt er die Frauen nicht. In den Evangelien geht es darum, einfach zu zeigen, wie es wirklich war. Und darum wird gesagt, aber die allerersten Zeugen waren Frauen. Aber Paulus betont eben apologetisch, das heißt, um die Lehre der Auferstehung zu verteidigen, mit Argumenten, die den Gegner überzeugen, nimmt er die Männer. Also damit geht er eigentlich auf das Problem der Angesprochenen ein. Und das ist etwas sehr Wichtiges. Wenn man eben argumentiert, muss man auf die Probleme, die der Zuhörer hat, eingehen. Und die Argumente bringen, die ihm helfen.
Hängt das damit zusammen, dass die Frau öffentlich nicht zu erwähnen soll?
Nein, gar nicht. Überhaupt nicht.
Das hat
Nein, es geht wirklich darum, den kritischen Zuhörern Argumente zu geben. Seht ihr, wir haben Zeugen, die auch für euch glaubwürdig sind. Die Frauen sind auch glaubwürdig. Aber das hätte jetzt den Kritikern nicht geholfen. Und Paulus benutzt darum die Argumente, die den Kritikern helfen. Also wir müssen, wenn wir mit kritischen Leuten sprechen, müssen wir nicht die Argumente bringen, von denen wir genau wissen, dass sie ihnen nicht helfen. Wir müssen die Argumente bringen, die ihnen helfen.
Das heißt, für die alten Griechen oder alten Griechen in Korinth gilt dasselbe wie bei den Römern, dass die Frau keine Bedeutung hat.
Ja. Ja. Die Stellung der Frau bei den Griechen war nicht genau die gleiche wie bei den Römern, aber im Grundsatz nach ist das echt ein Problem. Ja, im Allgemeinen, ja. Gut, jetzt machen wir Pause. Und dann sind wir nach 20 Minuten wieder richtig frisch für den Rest.